Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Mein Name ist Micha und mit mir am Start ist der gute Daniel. Grüß dich.
Guten Morgen. Also ob ich so gut bin, wird sich jetzt im Laufe des Casts noch rausstellen, weil wir reden über Drive Club und ich habe ungefähr, also gefühlt habe ich 3 Stunden gespielt und bin da auch überhaupt nicht der Experte, aber ich habe mich ja als Opfer bereit erklärt, mit dir drüber zu casten. Deswegen.
Aus gutem Grund, Herr Raumer, weil Sie haben sich ja eigentlich ganz besonders auf dieses Spiel gefreut, soweit ich das richtig mitbekommen habe.
Ich weiß nicht, wie du, also wenn du freuen als, ich habe das seit einem Jahr in meiner Amazon Pre-Order-List gehabt,
ganz definierst,
eindeutig. Dann kann ich dir zustimmen. Lag aber daran, dass ich das zur PS4, die hatte ich vorbestellt und dann gab es so eine Aktion von Amazon, dass die gesagt haben, hey, magst du nicht zum Release, wohlgemerkt zum Release, noch Drive Club mit dazu haben für 15 Euro? Und dann habe ich gesagt, ja gut, für 15 Euro. Ich bin jetzt, also vielleicht können wir da nachher dann nochmal ausholen zu meiner Rennspielhistorie, aber ich bin jetzt eigentlich nicht so aktuell der große Rennspiel-Fan und habe mir dann gedacht, aber gut, für 15 Euro. Und das war ja eh dann diese Phase, wo man sich so auf die Next-Gen gefreut hat, dass ich gedacht habe, ich will alles haben, was für die PS4 kommt. Und dann habe ich mir das halt einfach mal mitbestellt. Mhm. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich ungefähr einmal im Monat von Amazon so eine Mail bekommen habe mit, wir können Ihnen leider immer noch nicht sagen, wann Ihre Vorbestellung rauskommt. Und jetzt tatsächlich ungefähr ein Jahr später, also von wegen Launch-Titel, kam dann der Drive Club auf einmal mit dem Amazon-Paket an. Und,
Ich habe mich tatsächlich drauf gefreut. Einfach weil das Spiel von Evolution Studios kommt und die haben eine meiner Lieblingsrennspielserien überhaupt gemacht, nämlich Motorstorm. Das jetzt so rein gar nichts mit Drive Club zu tun hat, muss man dazu sagen, weil es jetzt kein infernalisches Action-Gespratzel ist, wo man mit allen möglichen Fahrzeugtypen über Vulkanlandschaften paced, die teilweise noch aktiv sind, sondern es ist tatsächlich eher ein klassisches Rennspiel mit klassischen Autos und so weiter und so fort. Aber ich mag so generell die das Studio an sich, weil in den Spielen hast du immer so dieses Arcadige irgendwie so mit drin gehabt und deswegen war ich sehr gespannt, wie sich das auf Drive Club überträgt. Und es stimmt, dieses Spiel kursiert ja auch schon seit Ewigkeiten in sämtlichen Vorschauberichten drin und hin und her. Und es war ja auch also im Prinzip als ja der erste ultimative Rennspieltitel für Next-Gen-Konsolen irgendwie angekündigt. Mit Social-Feature-Gedöns, das man so noch nie gesehen hat. Und dann auch mit Sonderfunktionen, die speziell für PS-Plus-Mitglieder mit dabei sind und so weiter und so fort. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Ganz so ist es in Drive Club dann nicht gekommen. Vor allen Dingen, was die Serverprobleme betrifft.
Das habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, gar nicht so mitbekommen, weil ich habe es dann das Spiel zugeschickt bekommen mit dem Amazon-Paket und dann hatte ich es halt hier liegen und hab's dann, muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, erstmal liegen lassen, weil ja, da lag Alien rum, da lagen ein paar andere Spiele rum und da hat mich einfach die anderen Spiele einfach immer mehr gereizt und deswegen habe ich es erstmal liegen lassen und dann habe ich nur auf Twitter immer den Shitstorm mitbekommen mit so, was, die Server gehen immer noch nicht und dann habe ich mir gedacht, ach, dann lass es erstmal eingeschweißt da liegen, weil es geht ja momentan sowieso nichts. Hätte ich aber eigentlich gar nicht machen müssen, weil es gibt ja durchaus auch eine Offline-Kampagne.
Ja, also ich möchte auch ganz ehrlich sein. Also das ist natürlich, wenn man Drive Club sagt, dann meint man halt natürlich auch den Start. Und das ist jetzt auch auf jeden Fall einer der Spielestarts, die so ähnlich wie bei SimCity oder vielleicht an 2, 3 anderen Titeln in letzter Zeit, ist der Start, was die Server betrifft, nicht gelungen. Weil also zu dem Zeitpunkt, wo wir hier reden, das ist ungefähr 1,5 Wochen nach Release, sind die Server quasi nicht erreichbar. Also ich hatte irgendwie, einmal hatte ich Glück, irgendwie konnte in deinen Club rein. Das ist irgendwie, also 5 Minuten lang hatte ich eine Verbindung zu dem Server und ich dachte, geil, Rennen abbrechen, sofort in diesen Club, damit das wenigstens irgendwie noch registriert wird. Und danach war die Verbindung auch schon wieder weg. Also online zocken konnte ich jetzt in dem Sinne noch nicht und es wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis es noch funktioniert. Ich würde schätzen, in vielleicht 3 Wochen oder so wird das einigermaßen machbar sein. Und das ist auch der Grund, weshalb das Spiel für PS Plus Mitglieder ja auch zurückgehalten wird. Weil ursprünglich war gedacht, dass PS Plus Mitglieder so eine abgespeckte Version bekommen, wo nicht alle Strecken drin sind, sondern nur so ein kleiner Teil, so als Teaser. Und dass diese Edition das würde ja bedeuten, dass ganz viele Leute auf diesen Server dann auch einsteigen, dass sehr viele Leute sich das runterladen und dann auch mitspielen. Aber sie haben es dann noch nicht mal geschafft, den Ansturm von den normalen Retail-Verkäufern zu bändigen. Deswegen wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Wobei man zu dieser PS Plus-Version ja schon auch mal sagen muss, es war halt früher eine ordentliche Demo. Mhm. Da hast du halt ein Spiel, konntest halt runterladen, hattest irgendwie zwei Autos und eine Strecke. Und ja, wenn es dir gefallen hat, konntest du halt upgraden auf die Vollversion. Also sprich, du hast dir halt das Spiel gekauft und jetzt kannst du es halt dann direkt aus dem Spiel heraus, nehme ich mal an, machen. Aber was dann hier jetzt dir als coole PS Plus Special Feature verkauft wird, war halt früher gang und gäbe. Du hast halt einfach eine Demo bekommen von dem Spiel. Also das ist auch ein bisschen Etikettenschwindel von Sony, muss man schon auch sagen.
Ehrlich gesagt sind diese Social Features auch jetzt nicht so revolutionär, wie man sich das vorstellt, weil im Grunde genommen hat es das alles schon vorher gegeben. Ja. Also es, wer Need for Speed Most Wanted zum Beispiel gespielt hat, das Criterion Need for Speed, wo wir letztes Jahr auch, glaube ich, zweimal sehr ausführlich drüber gesprochen haben, ist dasselbe in grün, weil du im Grunde genommen auch natürlich Zeiten miteinander vergleichst und es gibt so ein paar Sachen, die man auch schon in etlichen anderen Spielen gesehen hat. Es ist halt nur so diese Ideensammlung an sich. So, du vergleichst Streckenabschnitte miteinander, du vergleichst Driftabschnitte miteinander. Das sieht dann so aus, dass man über die Strecke fährt und dann gibt es einen Startpunkt und einen Endpunkt. So ähnlich wie bei dem PlayStation zum Beispiel Shocks, da gab es das auch schon damals. Und da wird halt dieser kleine Teilabschnitt gemessen und dann verglichen mit einer Leader, mit einem großen Highscore-Board irgendwie mit deinen Freunden. Und das ist cool und das ist nett, aber es ist jetzt nicht diese mega geile Social-Feature-Renn-Drive-Club-Revolution, die man sich da erhofft, weil ich glaube, da sind Titel wie Forza mindestens genauso weit.
Ja, und bei Drive Club geht's ja auch eher um diese Clubs, glaube ich. Also ich meine, dass man irgendwie Bestzeiten vergleichen kann, das ist doch Standard. Also dafür brauche ich jetzt auch kein Next-Gen, sondern das aber setze ich einfach von einem Spiel voraus, von einem Rennspiel, dass ich dort, ohne dass ich es extra einstellen muss, die Bestzeiten von den Leuten auf meiner Friends-List zumindest sehe oder dass es auch eine globale Liste gibt, auf der ich dann sehen kann, der Beste ist ungefähr 4 Minuten schneller auf einer 5-Minuten-Strecke als ich. Weil so läuft es bei mir meistens, dass ich mir immer denke, wenn ich mal ein Rennspiel spiele, so, boah, jetzt hast du mal richtig eine gute Runde hingebrannt und dann schaut man sich mal diese globalen Zeiten an und dann sieht man so, dass man so meilenweit weg ist von dem, was
also geht's die mir aber Leute auch. Fahren. Geht's mir die ganze Zeit. Ich bin eigentlich so schlecht in Rennspielen. Ich spiele ja eigentlich gerne, aber ich bin einfach lange nicht so gut wie die meisten meiner Freunde zum Beispiel. Also wollen wir hier mal einen kleinen Gruß an Kuro schicken, der anscheinend Rennspiele...
Der spielt alles,
anscheinend hat der Benzin im Blut oder so, der steht wahrscheinlich jeden Morgen 2 Stunden an der Tankstelle und atmet die Luft da ein, weil der fährt so gut, seine Zeiten sind einfach nicht zu besiegen. Und ich weiß das nämlich noch, in Forza hatte ich einfach keine Schnitte gegen den. Dieser Kuro war immer vor mir. Der Sack. Und in Drive Club, würde mir ein ähnliches Schicksal blühen, würde Kuro das intensiver spielen.
Ja, eine ganz kurze Sache zu den Bestzeiten vergleichen. Ich fand es immer total irritierend, dass ich nach einer fertigen Runde dann am Ende in der Zusammenfassung habe ich dann zwar gesehen, wer da irgendwie andere Zeiten gefahren ist. Also ich weiß gar nicht, irgendwie Leute von meiner Fanslist, also zum Beispiel der Markus Schwertl, schöne Grüße an der Stelle, falls er zuhört, der stand dann irgendwie immer da. Ich habe aber nie meine eigene Zeit gesehen. Ich musste mir die immer merken. Also ich habe dann immer gesehen, okay, du hast ja jetzt für die Strecke, das war irgendwie dieser klassische Renn-Event, also das heißt irgendwie zweimal zwei Runden fahren. Und da hast du irgendwie 3 Minuten 40 gebraucht. Und dann habe ich geguckt und habe ich gesehen, ah, okay, du bist irgendwie ein paar Sekunden schneller als der Markus. Aber das musste ich mir immer merken. Warum zeigt mir denn die Bestenliste nicht meine eigene Zeit an? Das ist doch das Logischste von der Welt.
Das ist irgendwie seltsam, ne? Also ich finde auch.
War das bei dir auch so oder war ich einfach zu blöd, das zu finden?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ach so. Weil für mich war, also ich habe mich hauptsächlich mit dieser Singleplayer, also zwangsläufig natürlich, mit dieser Singleplayer-Erfahrung auseinandergesetzt. Und da war mir das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil das Prinzip läuft so wie bei, ich würde das gerne mit Blur vergleichen, vielleicht kennst du das noch, dieses Mario Kart für Erwachsene. Da musste man ja damals...
Gut, dass du es gesagt hast, das hat, glaube ich, noch nie gebracht.
Mario Kart für... Nein, es ist... doch, es ist Mario Kart für Erwachsene. Aber da gab es das Prinzip, dass du Licht sammeln musstest. Licht, das sind im Prinzip so Punkte, die du bekommst, wenn du bestimmte Aufgaben für ein Event erfüllst. Und so ähnlich funktioniert die Singleplayer-Kampagne von Drive Club auch. Du hast so eine Karte mit Events. Das sind so relativ schön gemachte im Metro-Stil, also so mit so Kacheln und sowas, so Events. Und dann hast du immer so eine Anzeige oben, dass du jetzt zum Beispiel 3 von 3 Sternen einsammeln kannst. Und das erreichst du, indem du einen Stern kriegst du, indem du Erster wirst, den zweiten Stern kriegst du, indem du eine Rundzeit zum Beispiel packst und den dritten kriegst du, wenn du vielleicht noch eine Drift-Herausforderung während des Rennens irgendwie machst. So. Und das ist ein ganz cooles Prinzip, weil man muss natürlich, um immer weiter nach rechts zu kommen im Spiel, also immer weiter diese Kacheln durchscrollen zu können, werden diese Events freigeschaltet. Man muss dann immer mehr von diesen Aufgaben erfüllen und so spornt es an, dann doch mal zu einem Rennen zurückzugehen und dann noch diese Drift-Herausforderungen dabei zu packen, während man natürlich auch Erster wird. Und das fand ich ganz cool. Also das, da habe ich eigentlich nur auf die Sterne geachtet und darauf, dass ich diese Ziele erreiche. Zwischendurch poppen nämlich dann immer wieder so Zahlen auf. Du bist besser als der oder du hast weniger gut gespielt als der. Das war mir eigentlich nach einer Zeit relativ egal. Weil ich wollte eigentlich nur diese Singleplayer-Ziele erreichen.
Also mich hat es tatsächlich, falls es noch jemand kennt, an das Race Driver Grid erinnert. Das ist nämlich genauso, dass du immer irgendwie hast, oh, das ist der Nordamerika Muscle Car Club oder so. Und dann hast du da halt drei Rennen und die hast auch eine bestimmte Klasse von Fahrzeugen, die dafür zugelassen ist. Und dann ist es so, hey, das ist die VW-Challenge. Und dann musst du halt, hast du irgendwie ein Rennen, wo nur VW-Autos zugelassen sind oder sowas. Oder das ist der BMW-Cup. Und dann hast du halt immer so ein gewisses, ja, so ein Booster von Rennen. Und aus denen musst du dann halt 8 von 10 musst du eigentlich gewinnen, damit du in die nächsthöhere Klasse dann aufsteigen kannst. Und dann öffnet sich quasi wieder so ein neuer Bereich, wo du dann wieder neue Cups hast, freigeschaltet hast. Und das wird eben am Anfang kannst du dann auch relativ schnell voran und später musst du dann wirklich gut fahren, um dann die nächsthöhere Stufe zu erreichen. Und so hat mich das auch irgendwie von dem ganzen Aufbau dran erinnert. Also ich muss dann gleich noch irgendwie später nochmal zu diesem Rennfahrergenre oder zum Autorenngenre in generellen kommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganze Genre stagniert im Moment so ein bisschen, weil da kommt meiner Meinung nach nichts Neues mehr dazu.
Es ist, also Drive Club, ja, kommen wir mal direkt zum Eingemachten. Also ich finde, vorweg, ich finde Drive Club alles andere als schlecht. Mir gefällt es eigentlich gut, aber es ist das vielleicht unspektakulärste Rennspiel, das mir in letzter Zeit untergekommen ist, weil es abgesehen von diesen paar Social-Gedöns-Dingern und diesen Club, den du da irgendwie aufmachen kannst, dessen Tragweite sich jetzt uns nicht so erschlossen hat wegen dieser Serverprobleme, ist es halt wirklich ein ganz normales Rennspiel mit Rennautos. Du fährst diese Strecken entlang, technisch unheimlich sauber gemacht, aber ein normales Rennspiel. Und es hat einfach null Argumente gegen die Konkurrenz. Weil so ein Forza Horizon zum Beispiel hat ja eine große offene Welt. Und ich meine, ne, es ist schon wieder Open World, aber die Leute fahren ja voll auf so einen Scheiß ab. Und deswegen kaufen sie wahrscheinlich dann Forza, weil sie frei durch die Gegend fahren können und sich die Events selber aussuchen können. Also ne, diese freie Landschaft. Und dann gibt's andere Rennspiele, die haben dann zum Beispiel ein besonderes Gimmick irgendwie, weil sie schon in der Spielmechanik ein paar Sachen ausprobieren. Oder sie haben Verfolgungsjagden oder sowas. Oder sie haben irgendwas anderes. Drive Club ist wirklich das normalste Rennspiel, das mir in der letzten Zeit untergekommen ist. Und das kann unheimlich gut sein, weil es ein pures Erlebnis ist, weil es gibt nichts anderes außer diese Rennen. Es kann aber für viele Leute aber auch ein Gegenargument sein, weil die sagen, ja, ich will aber eigentlich ein bisschen mehr. Also, weil selbst die Leute, die gerne Autos sammeln, selbst die sind mit Forza, vielmehr mit Gran Turismo, bei Forza muss man den Scheiß da dazu kaufen, mit Gran Turismo viel, viel besser bedient, weil es da einfach einen größeren Fuhrpark gibt. Es ist, also, komisch, ne? Weil Drive Club ist nicht schlecht, aber es ist halt eben, es sieht so schwach aus gegenüber der Konkurrenz.
Das stimmt, weil es hat keinen irgendwie unique selling point, sagt doch der Fachmann dazu. Es hat irgendwie, genau. Es hat irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das macht es jetzt besser als irgendwas anderes. Oder das hebt es jetzt wirklich von der Konkurrenz ab, sondern es wirkt halt einfach wie so eine sehr sichere, so played by the numbers. So, man baut halt das, was man kann, baut man da halt rein und hat aber irgendwie keine eigenen Ideen, die irgendwie das Genre wirklich voranbringen. Und mir ging es halt extrem so, und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch mal gleich ausholen zu meiner Rennfahr-Historie. Es gibt wenige Rennspiele, die ich gespielt habe, aber wenn, dann habe ich sie wirklich exzessiv gespielt. Also ich glaube Grand Prix 3 damals noch, PC-Spiel mit Lenkrad, glaube ich, hunderte von Stunden. Conor McRae Rally 2.0, wie es damals noch hieß, auch wirklich ewig viel gespielt. Also Rallye-Spiele mag ich auch bis heute irgendwie, weil ich irgendwie dieses Rallye-Fahren irgendwie viel interessanter finde, als irgendwie so ein Straßenrennen. Das hat mir noch nie so wirklich viel gegeben, und da finde ich einfach diese Leistung halt mit irgendwie 150 über eine Schotterpiste, die gerade so breit ist wie dein Auto, einfach viel spannender als halt auf so einer Rennstrecke rumfetzen. Aber Gran Turismo 6 habe ich dann nicht mehr gespielt, Gran Turismo 5 habe ich auch sehr viel gespielt. Und was ich aber gemacht habe, ich spiele diese Spiele halt immer nach Möglichkeit ohne Fahrhilfen, weil ich finde, das macht dann für mich die Herausforderung aus, und dieses, das Meistern eines Autos, also dieses Beherrschen der Technik. Und klar, ich weiß, das wird frustrierend. Ich weiß, ich muss eine Strecke halt 20.000 Stunden üben, damit ich sie einigermaßen gut hinbekomme. Aber wenn ich es dann kann, dann weiß ich halt, dann bin ich deutlich besser als alles andere, was irgendwie mit Fahrhilfen oder sowas geht, weil ich dann halt einfach dieses Auto auf dieser Strecke so gut beherrsche. Und so ging es mir bei Drive Club. Ich mache das halt ein, fahre die Testrunde und denke mir so, ja gut, ja, ist ja ganz nett so. Wo kann ich denn jetzt Schwierigkeitsgrad aufstellen und Fahrhilfen ausstellen? Habe ich nicht gefunden. Habe ich auf Twitter gefragt und dann haben alle gedacht, ich hätte einen Witz gemacht. So haben mich alle ausgelacht, weil ich gefragt habe, wo kann ich denn die Fahrhilfen ausstellen? Mhm. Weil es geht nicht bei Drive Club. Es gibt, also das Spiel hat keinen, in Anführungsstrichen, anspruchsvolleren Simulationsmodus, wo man zumindest ein bisschen irgendwie gefordert wird, sondern das ist halt wirklich fast ein Arcade-Rennspiel, nach meinem Verständnis. Und ich sage dazu, ich bin kein Experte, also ich habe die ganzen Forzas und so alle nur so mal am Rand gespielt, aber nie wirklich ausgiebig, aber dieses Spiel, also Drive Club, ist für meinen Geschmack einfach viel zu einfach.
Es ist, also ich hatte, als ich es eingelegt habe, das war auch mein erster Eindruck, hatte ich das Gefühl, dass die Strecken mit Honig beklebt waren. weil die Autos so dran kleben. Also das fällt gerade so zu Beginn halt sehr stark auf, weil du da mit Peugeots und Volkswagen und so unterwegs bist, also wirklich mit so Anfangsklassen und du hast nicht so das Gefühl für Fliehkräfte gehabt irgendwie. Man kennt es von sehr guten Rennspielen und Gran Turismo sei hier mal als sehr positives Beispiel natürlich angeführt. Wenn du da in eine Kurve gehst, hast du halt auch irgendwie das Gefühl, dass du körperlich so nach außen gedrängt wirst und dass du, du merkst diese Kurve eben. Und gerade wenn du mit hoher Geschwindigkeit reinbretterst, kann das ja total zum Verhängnis werden, weil dein Auto das einfach nicht mitmacht. Und Drive Club ist da sehr, setzt diese Sachen sehr stark zurück. Also das ist, du hast das Gefühl, es sollte einen größeren Wert darauf gelegt werden, dass die Fahreigenschaft sehr kontrollierbar bleibt. Also es gibt jetzt keine, diese Fliehkraft, die man zum Beispiel in den Kurven hat oder das Gefühl, dass vielleicht deine Reifen irgendwie mal durchdrehen, das ist im Grunde genommen so gut wie gar nicht gegeben. Und das ändert sich auch nur subtil in den späteren Klassen. Also da kann es natürlich dann schon passieren. Wenn du mit einem schnelleren Auto dann um die Kurven bretterst, dann merkst du dann schon stärker, dass es dann in die Kurvenlage geht und so weiter. Aber nie so krass, wie es jetzt zum Beispiel in anderen Rennspielen ist. Und dann, das hat mich unheimlich gestört. Da bin ich ganz bei dir. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ja doof. Hätte das Spiel fast zur Seite gelegt. Und dann sind mir zwei Sachen eingefallen. Die eine Sache ist, das Spiel wird dadurch sehr einsteigerfreundlich. Also du hast zum Beispiel, es gibt ja etliche Rennspiele, die halt diesen Simulationscharakter haben und so weiter und so fort. Und das würde dann Leute, die nicht so viele Rennspiele spielen und die jetzt aber mal Bock drauf haben, aber dann halt natürlich total abblocken. Weil setz dir mal in Gran Turismo, das ist so anspruchsvoll, da bis man sich da reingearbeitet hat, vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Und bei Drive Club, das ist wirklich so die Art von Rennspiel, da kannst du einfach mal jeden vorsetzen, der jetzt generell mal Bock auf ein Rennspiel hat. Und der kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sofort damit zurecht, weil das eben so ein einfaches Prinzip ist. Und dann die zweite Sache. Was mir nämlich sehr gut gefallen hat bei Drive Club, ist die Landschaftsgestaltung. Ich finde, da merkt man auch, dass es von Evolution kommt, weil die haben schon im Motorstorm total große, weitläufige Landschaften gemacht. Und Drive Club hier jetzt halt auch. Also du hast halt, die Strecken sind linear, du kannst da jetzt nicht runter, es gibt immer eine feste Bande, immer ein fester Streckenverlauf und so weiter. Man wird auch sofort bestraft, wenn man irgendwie aus einer Kurve rausfliegt und dann in den Schotter fährt, was nicht unbedingt für ein Freiheitsgefühl spricht. Aber dieses gerade schnelle Fahren durch weitläufige Landschaften, wo man unendlich weit gucken kann, durch Naturlandschaften, über Schottland, über, ich glaube, Indien gibt es auch einige Strecken und so. Man kann wirklich sehr weit sehen und die sind sehr, da ist eine hohe Diversität in den Landschaften. Also da gibt es viele unterschiedliche Streckenabschnitte, Tunnel sehen zum Beispiel nie gleich aus. Du hast auch unterschiedliche Wetterbedingungen und so. Dann hat es irgendwann geklickt, als ich dann eine Strecke hatte, die von A nach B ging, also nicht so eine Rundfahrt, sondern wo man so einmal quer durch so eine Landschaft fahren musste und dann so während des Rennens die Sonne unterging und ich einfach nur geheizt bin, einfach nur quer durch diese Strecken, habe ich mich sehr an das erste Need for Speed erinnert gefühlt, das allererste, vielleicht erinnert sich noch jemand, das sogar noch für den 3DO rauskam. Und dann hatte ich plötzlich verstanden, warum die das so gemacht haben und fand es dann wieder gut.
Ja, also ich sage ja auch, wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel. Mir ging es halt tatsächlich einfach nur so, dass mir das Fahren einfach zu einfach ging. Also zum Beispiel halt, du kannst ich meine, klar hast du am Anfang nicht die Supersportwagen, aber du hast am Anfang trotzdem natürlich schon etwas höher motorisierte Wagen, weil das hast du wirklich nur bei Gran Turismo, dass du halt am Anfang mit einem, weiß ich nicht, 80 PS Polo erstmal irgendwie zwei Runden fahren musst, wo du halt sagst, okay, der fährt überhaupt nicht schneller als irgendwie 130. Und da hast du dann schon irgendwie so, du hast dann zwar ein Mini, aber es ist halt dann schon irgendwie diese Sportvariante von dem Mini oder so, mit dem du dann fährst. Und es kann halt einfach nicht sein, zumindest nach meinem Rennen, Fahransprüchen, dass man halt bei Auto einfach volle Kanne auf die Bremse latschen kann, mit eingeschlagen, komplett eingeschlagenem Lenkrad und das Ding bremst halt einfach, sondern das geht halt nicht. Das fliegt halt dann im Zweifelsfall, rutscht du dann einfach irgendwie aus der Kurve raus oder das Heck bricht aus oder irgendwas passiert halt. Und das passiert halt da alles nicht. Bei dem halt auch komplett jedes Mal Vollgas geben, du beschleunigst immer optimal. Also du hast nie dieses, dass du sagst, oh, ich habe zu viel Gas gegeben, das Heck bricht aus. Wenn ich in der Kurve mit voll eingeschlagenem Lenkrad bei einem Auto Vollgas gebe, dann bricht im Regelfall das Heck raus, weil einfach die Leistung nicht nach vorne geschoben wird, sondern du halt hinten rumschleuderst. Das, wenn man das kann, kann man das natürlich auch sinnvoll einsetzen, indem du halt zum Beispiel um Ecken rumdriftest. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war mir das alles zu einfach und das hat mir dann... Ja, also da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist doch wieder dieses ganz normale Rennspiel, wie man es irgendwie schon 100 Mal gesehen hat, dieses, du fängst halt mit einem langsamen Wagen an, dann fährst du 2, 3 Cups, dann schaltest du den nächstbesten frei, dann machst du dies und dann schaltest du die nächstbessere, was ich, dann darfst du schon die und die Autogruppe, weil die sind ja dann immer noch so Gruppen eingeteilt, freischalten. Also das habe ich in Grid schon gesehen, das habe ich in Forza schon gesehen, das ist alles irgendwie... Also weißt du, was ich meine? Ich habe immer das irgendwie das Gefühl, ja, okay, das ist halt jetzt Drive Club, aber eigentlich habe ich alles schon mal gesehen, was in Drive Club so vorkommt. Und ich habe auch diese Autos alle schon mal genau so freigeschaltet, in anderen Spielen halt.
Das stimmt, ne? Es ist schwierig, weil ich musste mich, es ist echt eine Gewöhnungssache. Ich glaube, es kommt auch darauf an, von welchen Rennspielen man so herkommt, ich hatte vorher von diesen realistischen Rennspielen auch Gran Turismo gespielt und das ist ja die absolute Meisterklasse. Da finde ich, geht nichts drüber persönlich. Forza habe ich vorher auch mal ausprobiert. Das ist schon etwas arcadiger und das ist mir auch insgesamt nicht so gut gefallen. Aber auch das ist ein bisschen...
Forza ist für mich ein Beispiel, da kannst du schon ganz schön dich fordern lassen von dem Spiel. Also das hat halt dieses, okay... Stell halt mal die Fahrhilfen aus. Und also ein Beispiel, was ich wirklich, wo ich glaube, die Community ist da genauso sauer wie ich. In Forza 3 war es, glaube ich, gab es so eine japanische Bergstrecke, die hieß Fujimi Kaido, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war wirklich, das ist bis heute eine meiner Lieblingsstrecken aus allen Spielen, weil da dauert es 8 Minuten, da rumzufahren. Und du hast halt quasi erst einen Bergaufstieg. Also das heißt, du fährst eine Serpentinstraße den Berg rauf, dann fährst du oben über so ein paar Gipfel, über so ein Hochpanorama, hast dann unten so einen See, an dem du, den du dann an der Seite siegen liest und dann fährst du Serpentinen wieder den Berg runter.
Krass.
Das ist halt wirklich, also das macht halt einfach unfassbar viel Spaß, weil das halt auch so eine Tourist-Trophy so ungefähr. Du fährst halt 8 Minuten und hast halt tolle Sicht auf die Landschaft und bist auch lange unterwegs und hast halt nicht dieses, okay, ich fetz um so einen Kurs rum, in dem ich irgendwie 2 Minuten rum bin und den fahre ich dann halt irgendwie 8 Mal oder sowas. Sondern du brauchst halt schon mal ewig lang, um eine Runde überhaupt zu fahren. Und wenn du da alle Fahrhilfen ausstellst und wirklich, wirklich höher motorisiertes Auto nimmst oder halt zum Beispiel so einen Rallye-Wagen, wie es ja in Forza 3 auch gab, irgendwie diese Peugeot 206 oder sowas war das, glaube ich, dieser Rallye-Peugeot. Und dann ist es wirklich anspruchsvoll, aber dann kannst du halt auch wirklich genau dieses machen, dieses, dass du halt dann absichtlich in den Kurven zu viel Gas gibst, damit du in den Serpentinen richtig schön rumschleuderst und so. Und das heißt, Forza hat für mich genau dieses, okay, du kannst es halt relativ arcadig spielen, alle Fahrhilfen rein, Schwierigkeitsgrad runter, dann passt es schon alles und dann kommst du da auch relativ locker durch. Du kannst es aber, wenn du das möchtest, und ich möchte das halt im Regelfall bei Rennspielen, wirklich anspruchsvoll machen. Und diese Option fehlt mir halt einfach bei Drive Club. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, wenn man Fahrhilfen drin hat und wenn man ein arcadiges Spiel hat, weil es gibt ja viele Leute, die das mögen und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich zumindest mir irgendwie sowas wie ABS und Traktionskontrolle und Ideallinie und Lenkhilfe und was es da alles gibt, dass ich das alles zumindest ausschalten kann, wenn ich es möchte.
Ich glaube, Drive Club ist auch für die Gruppe, also im Prinzip dein Lager, so völlig ungeeignet aus den genannten Gründen. Ich glaube auch, dass man, wenn man sich Drive Club mal anschauen möchte, eher so dieses pure ja, einfache Rennerlebnis vielleicht auch sucht. Irgendwie. Es sieht nicht danach aus, das ist ja das Komische. Das hat mich auch total irritiert, weil es war von der ganzen Aufmachung und auch von den von dem, was so vorher irgendwie vermittelt worden ist, das sah einfach so aus wie so ein Gran Turismo-Ding irgendwie. Fand ich. Also es ist irgendwie vielleicht auch, vielleicht erwartet man da jetzt nach all den Jahren irgendwie auch was anderes mittlerweile, aber es ist ja tatsächlich sehr viel näher dran an so Spielen wie Need for Speed und Outrun als halt an Gran Turismo. So. Und das ist, und das habe ich erst nach einer Zeit begriffen. Also ich habe das erst, ich habe am Anfang irgendwie wirklich so diesen Forza-Maßstab gehabt und da dachte ich dann, naja, warum jetzt noch so ein Spiel rausbringen? Nur weil es jetzt ein Launch-Titel für PS4 ist. Aber es ist tatsächlich, es verfolgt tatsächlich dann nach einer Zeit eine ganz andere Agenda. Das habe ich aber auch wirklich erst nach ein paar Stunden bemerkt. Und auch, weil ich mich so in diese Landschaften verliebt habe. Ich habe ohne diese tollen Landschaften, die ich auch wirklich toll inszeniert finde, das heißt auch immer wieder so kleine Events irgendwie damit drin. Also wenn du zum Beispiel am Publikum vorbeifährst, dass sie so Konfetti schmeißen oder du hast aufsteigende Ballons, also so Zeug eigentlich, was belanglos ist, aber einfach nett. Du kommst so ins Ziel und siehst kurz vorher noch ein Feuerwerk am Himmel und so. Coole Sachen. Und das hat mir dann irgendwie nach einer Zeit dann dieses Gefühl gegeben. Und ich würde es jetzt nicht spielen wegen der Herausforderung. Also das Interessante an dieser Social-Media-Geschichte ist ja, dass ja die Leute, die das Spiel mit dir spielen oder auch in diesem Club sind, die können ja auch Challenges erstellen. Also indem sie zum Beispiel eigene Rekorde und so aufstellen. Das ist ja alles ganz nett. Aber ich habe dann festgestellt, ich will einfach nur fahren. Ich will einfach nur fahren und Punkte sammeln. Und irgendwie hat das Spiel geschafft, das bei mir zu erreichen. Obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass die Strecke mit Honig beschmiert ist.
Gut, diese ganzen Gamification-Sachen, die da drin sind in dir. Also das ist mir bei Drive Club wirklich extrem aufgefallen, dass du ständig für irgendwas Punkte bekommst oder Punkte abgezogen kriegst. Das hast du ja schon gesagt. Wenn du zum Beispiel von der Strecke ein Stück abbekommst, siehst du sofort oben so blöb, minus 100 Credits oder so. Mhm. Wenn du eine Kurve schneidest, kriegst du sofort irgendwie Punkte abgezogen. Wenn du einen Gegner irgendwie berührst, also sprich einem hinten ins Heck fährst, zack, sofort minus 100 Credits. Wenn du es mal geschafft hast, irgendwie 3-4 Kurven wirklich fehlerfrei zu fahren, dann kriegst du sofort Zusatzpunkte für irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es heißt, saubere Streckenführung oder sowas. Also du kriegst permanent so Mini-Belohnungszeug. Wenn du ein sauberes Überholmanöver fährst, kriegst du wieder 500 Credits gutgeschrieben. Also das heißt, du hast, während du eigentlich fährst und dich eigentlich auf das Rennen konzentrierst, hast du permanent so ganz kleine Belohnungs- oder Bestrafungsmechanismen. Und im Prinzip ist ja so ein Bestrafungsmechanismus auch keine wirkliche Bestrafung, sondern es soll dich ja nur dazu motivieren, es halt irgendwie besser zu machen. Also halt nicht den Gegner einfach wegzudrängeln von der Strecke, sondern ihn halt sauber zu überholen, weil dann kriegst du einfach mehr Credit-Punkte. Mhm. Und dann hast du ganz immer oft in den Rennen so Mini-Challenges, also was du schon angesprochen hast, wie zum Beispiel, hier ist der Startpunkt und in den nächsten 3 Kurven versuch die mal so zu fahren, dass du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 120 km/h hast oder so. Mhm. Oder versuche mal mindestens so und so lang in dem Windschatten vom Vormann zu fahren und dann siehst du halt unten, wie das so mitgezählt wird und wenn du es dann geschafft hast, dann pling, taucht es halt auf und ist dann halt ein zusätzlicher Goldstern für die Endabrechnung. Also das heißt, das Spiel hat halt so permanent so Zusatzsachen drin, die dich motivieren sollen, aber ich hatte für mich immer das Gefühl, ja, okay, das sind halt so Augenwischereien, diese oder so Sand, den sie mir ins Auge streuen, weil sie damit eigentlich verdecken wollen, dass sie kein richtig gutes Rennspiel haben. Und deswegen hauen sie halt immer ständig so Mini-Belohnungszeug rein. Hm.
Ja, das ist schwierig. Also, ich gebe dir da recht, ich bin auch so zweigeteilt. Also manche dieser Challenges finde ich halt richtig geil. Also es gibt zum Beispiel diese Kurven-Challenge und dann siehst du so eine Ideallinie und du musst diese Ideallinie so gut wie möglich fahren. Und je besser du das machst, desto höhere Punktzahl kriegt man natürlich so. Und das ist nett. Und da gibt es Drift-Challenges und so. Also diese Challenge-Sachen, die gefallen mir richtig gut. Weil ich habe damals auf der PS2 habe ich sehr gerne das Spiel Shocks gespielt. Das war so ein Rallye-Spiel von EA Big. Da gab es mal diese EA Big-Reihe, wo Sportspiele arcadig aufgezogen wurden. Da gab es auch so ein sehr lustiges Rap-Gespiel dazu und ist auch auch sowas Motorstorm-ähnliches, wo man mit sich so Rennen in Schneelandschaften geliefert hat. Und eins davon war diese Shocks. Und das war ein Rallye-Game, wo es diese Abschnitte gab, wo man so schnell wie möglich durchkommen musste. Und dann ging da immer so ein Timer runter. Und das war super.
Das ist bei Rallye eigentlich meistens so, dass du so schnell wie möglich durch musst.
Also das war halt so Arcade-Rennen, dass du 6 Wagen gleichzeitig hast, also schon so ein klassisches Rennen, so, also schon eher an Sega-Rallye so, okay. Dran. Weißt du? Aber ja. Du hast halt immer diese typischen Rallye-Abschnitte, dass die Zeit gestoppt wird. So. Und das wurde sehr arcadig in Szene gesetzt und dann bist du über die Ziellinie gefahren, also dieses Abschnittes, und dann kam immer so ein kleines Feuerwerk und dann hast du so Bronze, Silber, Gold gekriegt und so. Es war sehr nett. Und seitdem habe ich nie ein Spiel gesehen, das sowas halt gemacht hat, bis auf jetzt hier Drive Club. Und das gefällt mir sehr gut. Das sind Sachen, die motivieren mich tatsächlich, weil ich habe immer das Gefühl, dass, dass das immer so ein ganz netter Zusatz zu dem Geschehen ist. So, das ist, aber du hast natürlich recht, weil wenn diese Sachen nicht da wären, dann wäre das Spiel ja schrecklich fort.
Welche Kameraperspektive hast du denn immer? Das ist ja immer so die Gretchenfrage bei Rennspielen.
Ah, ja, ich habe immer die knapp über der Stoßstange ist, die ganz, ganz, also die das meiste Geschwindigkeitsgefühl gibt.
Die, ja, die habe ich nämlich auch, die finde ich auch sehr cool. Mhm. Ich finde es da mal ein bisschen schade, dass man das Auto so nicht sieht, aber das ist einfach zum Fahren die beste, weil Cockpit mag ich nicht so, weil da ist mir einfach zu viel verdeckt vom, also Cockpit fände ich vielleicht dann okay, wenn ich irgendwie so einen gebogenen 180-Grad-Bildschirm hätte, wo ich sage, okay, da kann ich wirklich was sehen. Aber ich finde, so auf einem flachen Bildschirm ist Cockpit-Perspektive einfach nimmt mir zu viel von der Sichtbarkeit der Strecke weg. Und die beste Ansicht ist meiner Meinung nach tatsächlich auch die, wo man so knapp vorne über der Stoßstange hängt und im Prinzip eigentlich überhaupt keinerlei Sachen von dem Auto sieht, sondern im Prinzip nur halt Bildschirmanzeigen hat und ganz flach über der Straße ist.
Ja, da kommt halt gerade später, wenn man etwas schnellere Autos hat, dann kommt dann dieses Geschwindigkeitsgefühl über diese weiten Landschaften zu fahren, das ist halt einfach mega geil. Ja. Über diese Stoßstangenperspektive, das gefällt mir unheimlich gut. Vor allen Dingen, wenn du dann so über, also immer so ein bisschen hin und her wechselst auf der Straße und der Mittelstreifen dann wirklich in ewiger Geschwindigkeit von nach links und rechts wandert, so, das ist geil. Also, tolles Gefühl. Ich finde den Sound auch sehr gut. Gerade auch bei der Stoßstangenperspektive ist das wirklich vom Sound auch immer noch sehr satt, weil du halt sehr nah am Motor bist natürlich und du hast aber auch immer noch so ein ganz gutes Gefühl für das Reifengeräusch mit der Straße. Wobei ich sagen muss, die Cockpit-Perspektive ist ganz gut bei Drive Club. Also wir hatten ja jetzt letztens Grid Motorsport gehabt und hast du da mal die Cockpit-Perspektiven gesehen? Das wäre ein kleiner Scherz.
Nee, habe ich nicht.
Das war so, weil irgendwie wollten oder haben sie diese Cockpit-Perspektiven nicht mehr zeitnah modellieren können. Also haben sie einfach alles unscharf gemacht, was irgendwie diesen Cockpit ist. Also siehst du im Prinzip so nur durch dieses Fenster und alles, wirklich alles. Also das ganze Lenkrad und so ist einfach nur so eine Unschärfe, aber auch nicht eine schöne Unschärfe, so toll gemacht, weil du dich ja konzentrierst auf die Straße, sondern einfach unscharf. So, damit man bloß keine Texturen darstellen muss und überhaupt irgendwas so. Und dann hast du einfach irgendwie so unscharfe Hände, die so im Vordergrund hin und her wubbeln. Das war ganz furchtbar. Und bei Drive Cup, es fühlt sich schon richtig geil an, weil diese Kopfbewegungen, die sind immer ganz subtil da irgendwie mit drin, das ist ganz cool. Also ich würde schon sagen, dass es in Forza war da noch ein bisschen cooler, das letzte, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und ich fand auch toll, dass die Hände auch animiert waren, dass die auch ihre Finger mal vom Lenkrad spreizen, wenn sie sich konzentrieren müssen, die Fahrer und so, das war ganz, wirklich sehr schön gemacht. Aber ansonsten lässt das Spiel ja keine Wünsche offen, was Kameraperspektiven betrifft. Also kannst ja alles auswählen. Außenperspektive, Motorhaubenperspektive, etwas weiter von außen weg.
Ja, genau. Also diese Standarddinger, die es mittlerweile eigentlich in jedem Rennspiel gibt. Die
das. Ja, sag das nicht. Also es gibt ja einige Rennspiele, die sparen sich solche Sachen. Burnout zum Beispiel. Hatten wir jetzt eine Retroperspektive, da gibt es halt nur zwei Perspektiven. Aber hier gibt es halt wirklich alles für jeden Geschmack. Und aber ich bin halt eigentlich immer so der Stoßstangen-Ding. Also ich finde, dieses Geschwindigkeitsgefühl kommt da am geilsten. Und so macht Autofahren Spaß.
Ein wichtiger Aspekt bei Rennspielen ist mir auch immer die Gegner-KI. Mhm. Und ich habe vielleicht, hat einer der Hörer und mag das gerne mal in die Kommentare schreiben, das schon mal erlebt, eine KI, die wirklich glaubwürdig fährt. Und das habe ich auch bei Drive Club wieder nicht erlebt. Mhm. Ich habe ganz oft so dieses, okay, man überholt auf der Innenseite und ist eigentlich schon so gut wie vorbei an dem Gegner. Und was macht der? Der bleibt einfach auf seiner perfekten Ideallinie und batz, haut dir in die Seite rein. Wo ich mir denke, okay, ein echter Fahrer, der hätte jetzt gesehen, dass ich in der Mitte schon dabei bin, dass ich quasi schon die Ideallinie zugemacht habe. Und der würde dann auch nicht in mich reinfahren. Der würde vielleicht so ein bisschen rempeln. Also das kennt man ja zum Beispiel irgendwie so von DTM-Rennen und so. Da gehört ja, oder allgemein Tourenwagen, gehört ja so dieses leichte Anrempeln, gehört da schon ein bisschen mit dazu. Das geht ja da auch besser, weil die Wagen halt nicht wie bei irgendwie Formel 1 irgendwie freiliegende Reifen haben, wo sofort irgendwie die Reifen aufgeschlitzt sind oder so. Aber selbst da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die fahren nicht glaubwürdig. Die fahren halt einfach auf ihrer Ideallinie. Und wenn da halt was anderes ist, also in dem Fall jetzt ich als Spieler, dann knallen sie mir da einfach rein. Und das finde ich immer sehr schade. Und als nächster Aspekt, aber wenn du da noch was dazu sagen möchtest, darfst du es gerne machen, das Schadenssystem ist halt wieder nicht vorhanden.
Also KI, ich finde sie okay. Sie ist nicht schlechter als in anderen Spielen, sie ist aber auch nicht besser. Also ich genau. Ich würde sie irgendwie auch im Mittelfeld einordnen. Ich fand's okay, weil mir das Rasen über diese Landschaften am Ende dann doch am besten gefallen hat, fand ich es auch nicht so dramatisch, dass die nicht vielleicht nicht so aggressiv ist. Ich finde aggressive KI eigentlich immer am coolsten, weil ich auch immer die Konfrontation in solchen Spielen suche. Das bringt uns ja natürlich auch zum Schadensmodell. Also es gibt einen kosmetischen Effekt durchaus, dass du, wenn du irgendwo reinfährst, dass es dann so eine Delle gibt, aber die ist immer in diesem Bereich, den Autohersteller auch gerade so tolerieren. Also es ist durchaus vergleichbar mit Need for Speed Most Wanted, wo du ja auch irgendwie in einem Porsche und so hattest und so, aber du kannst die Autos halt nicht komplett zerdeppern oder komplett zerstören, sondern es sind dann immer so, es ist halt eine Delle. Eine richtig fette Delle halt einfach drin und das war's. Und hat aber keine Auswirkung auf das Fahrverhalten an sich. Also du kannst noch so viel irgendwo reinfahren, dir werden weder die Scheinwerfer kaputt gehen, wenn du abends unterwegs bist, noch wirst du langsamer fahren oder nach rechts oder links abdriften. Das Auto fährt nochmal weiter, das ist reine Kosmetik. Deswegen kannst du auch, und das mache ich unheimlich gerne, in Kurven einfach mal die anderen als Bande nutzen. Dann kriege ich zwar minus 100 Creditpunkte, aber wenn ich dann Erster werde und das ausgleiche mit 2000, dann
ist ja das egal, ja. Das stimmt. Ui, aber das war, ich überlege gerade, bei welchem Rallye-Spiel war das, wo man sich die Scheinwerfer kaputt fahren konnte und dann gab es ja auch Nachtrennen.
Ja.
War das Dirt 3 oder sowas?
War das, also nicht, da, war das nicht Richard Burns? War das war doch so realistisch.
Ja, das auch, aber ich meine jetzt, es war tatsächlich eins der neueren. Ich glaube, es war Dirt 3. Mhm. Da konnte man tatsächlich, wenn man irgendwie blöderweise in so ein Gatter reingefahren ist, was am Streckenrand war, dann hast du die Scheinwerfer verloren. Und dann mal viel Spaß, wenn du dann so in der Dämmerung gefahren bist und hast aber mal die Strecke nicht mehr richtig gesehen vor dir. Du hattest dann, glaube ich, schon teilweise oben noch diese Dachscheinwerfer, was die Rallye-Autos da manchmal haben. Mhm. Aber so wirklich gut waren die dann auch nicht mehr. Und es war dann schon so dieses, okay, also es ist eh schon krass, mit einem Auto mit irgendwie 180 über eine Landstraße zu fetzen. Aber quasi blind mit 180 über eine Landstraße zu fetzen, ist dann noch mal krasser.
Das ist schon krass, ja. Eine persönliche Sache, die hat jetzt wirklich rein gar nichts mit dem Rennspiel zu tun, aber was mir aufgefallen ist, als ich das Spiel reingelegt habe und die Menümusik kam, dachte ich so, das kennst du doch. Und dann habe ich nachgeschaut und tatsächlich ist eine meiner Lieblings-Elektro-Bands, hat den Soundtrack zu diesem Spiel geschrieben, die heißen Hybrid, die machen immer so eine Mischung aus Elektro und Klassik, also die nehmen tatsächlich Orchestralklassik auf und mischen das mit so Elektrotönen unter und das ist ziemlich cool. Also ich weiß nicht, ob die... Ich bin da ziemlich voreingenommen, aber ich habe schon lange keine so coole Menümusik gehört.
Ja, also jetzt versuche ich, wie kann ich das formulieren, ohne dir jetzt irgendwie weh zu tun? Nein. Also ist nicht meine Musik, deswegen habe ich das halt so als Standard-Menü-Elektro-Musik abgetan. Also ich habe mir das irgendwie nicht groß damit beschäftigt. Also die ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber so dieses Elektro ist jetzt eh nicht so meins und deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie gedacht, ist das irgendwie gut.
Also ist natürlich auch nicht vergleichbar mit den Alben, die Hybrid sonst macht. Also das ist, die haben halt so einen cinematischen Stil, deswegen haben, die haben schon mal für Ghost Recon Future Soldier was gemacht. Mhm. Das fand ich persönlich relativ langweilig, weil das sehr, sehr angepasst war an die, an diese Kriegs-Soundtracks, die man so kennt, so. Und hier bei Drive Club ist es schon etwas mehr Hybrid, also das Typische. Also ich habe einige Sounds dann wieder erkannt, die haben so dieses Elektro-Fritzeln sehr gut drauf, dass so irgendwie, wenn du zum Beispiel so eine Bassline jetzt gerade anfängst, dann ist das kann man schwer beschreiben, aber die haben halt so dieses, so einen typischen Klang und manchmal kommen halt auch die Streiche dazu und hier passt es halt auch ganz gut, weil Drive Club hat ja schon so diese, immer noch diese Autoporn-Atmosphäre, die man ja auch von Forza und so kennt und bei Forza da haben sie ja klassische Musik genommen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber da musste ich so lachen, weil das so furchtbar übertrieben war, dass du dann irgendwie so auf die Straße fährst und dann hast du so total den dramatischen Marsch so, der drauf geht und da passt es bei Drive Club, finde ich, schon ein bisschen besser, dass es dieser Elektrostil ist. Wobei Gran Turismo, was Menümusik betrifft, unschlagbar ist, weil japanischer Jazz in Menüs unschlagbar.
Ja, aber die Menüs von Gran Turismo, ich weiß jetzt nicht, wie es beim 6er war, beim 5er waren die so kompliziert und unzugänglich, da brauchtest du schon irgendwas, um den Spieler zu beruhigen. Dann hast du gedacht, da haben wir mal ein bisschen beruhigende Musik um die Ohren, dass er nicht sie völlig hier.
Es gibt so diesen 90er-Jahre-Menüstil, den haben sehr viele Rennspiele in dieser Richtung auch inne. Also es gab so Sachen wie Driving Emotion Type S oder Enthusia von Konami, das waren alles so Gran Turismo-artige Spiele und die haben alle so dasselbe Menüprinzip. Es war immer diese jazzige Musik und es waren immer diese übertriebenen Arcade-Sounds, das ist so bling, 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 dong, wenn du was ausgewählt hast. So. Und diese Mischung ist irgendwie total geil. Und also Drive Club ich weiß, Menüs ist jetzt nur ein Rand bei so Rennspielen, aber es ist auffällig, dass so viele, das gerade so Grid und so, die haben immer so schöne Menüs. Ist ja jetzt nichts Besonderes, aber das ist ja schon deutlich entspannter und auch sehr übersichtlich. Deswegen ist auch, dass man seine eigenen Zeit nicht findet.
Was den Aspekt, den ich am Anfang schon angesprochen habe, den will ich eher so als Diskussionsbeitrag irgendwie reinstellen in diesem Podcast. Und zwar habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das Rennspiel-Genre irgendwie so ein bisschen stagniert. Ich habe irgendwie das Gefühl so, hey, wo bleiben denn mal die Rennspiele, die was Neues machen? Also ich denke da mal zum Beispiel an DTM Race Driver, was halt eine Story erzählt hat. So. Das war sicherlich nicht perfekt, aber es war halt einfach mal ein Versuch, irgendwas Neues zu machen in dem Genre.
Da gab es auch nur zwei, ne? Also es gibt ja noch Driver, wenn man das dazu zählen will. Das hat ja auch noch eine Geschichte erzählt. Das San Francisco Dings da, das habe ich selber leider noch nicht gespielt. Aber ich meine, das hat ja auch eine Geschichte. The Crew hat doch auch eine Geschichte. Und dann gab es noch einen Ridge Racer-Ableger mit so einer Krankenwagenfahrerin, die dann eine Rennfahrerkarriere anfängt. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Aber komisch, ne? Also die Leute sagen immer, es passt nicht zusammen, Geschichte und Rennspiel. Ich finde, das wäre mal geil, wenn das jemand mal richtig geil durchziehen würde, wie motivierend so ein Spiel dann wäre.
Ja, also das gab ja schon immer welche irgendwie, und Need for Speed, Undercover und so Zeugs, aber die waren halt alle immer sehr käsig.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag es, durch Landschaften zu fahren. Das mochte ich auch bei The Run unheimlich gerne, diese Landschaftsfahrten. Fällt mir jetzt gerade auf. Mhm. Aber da war ja auch eine Geschichte und die war quasi nicht präsent. Also die hätten die Mittel gehabt, um was Cooles zu erzählen, und das wäre auch eine super Möglichkeit und auch eine Gelegenheit gewesen, sowas zu machen. Aber es wird halt nicht am Schopf gepackt, weil wahrscheinlich sehr viele Leute dann sagen so, ein Rennspiel braucht ja keine Geschichte. Finde ich schade.
Nee, aber ich meine, es gibt ja schon immer noch irgendwie neue Versuche, jetzt The Crew mit irgendwie, hey, wir haben ganz USA mit drin und so, aber diese Sachen, die verbuche ich alle so ein bisschen unter dem Arcade-Rennen, also weil ich glaube jetzt nicht, dass The Crew wirklich komplexes Simulationsfahrsystem hat, und hatten ja auch die Need for Speed-Spiele nie, aber zum Beispiel bei DTM Race Driver war es ja schon so, dass die halt wirklich ein komplexes, schwierige DTM-Rennsimulation waren und trotzdem halt so versucht haben, dir über Zwischensequenzen so ein bisschen Flair und Atmosphäre von so einem DTM-Zirkus mit reinzubringen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mal so nur die klassischen Simulationsspiele, also siehe ein Grid, siehe jetzt ein Drive Club, wenn man das jetzt auch mal dazu zählen wollen, siehe ein Forza, siehe ein Gran Turismo, da habe ich irgendwie das Gefühl, da passiert überhaupt nichts mehr. Da heißt es immer nur noch, ja, wir haben noch mehr Autos und wir haben noch mehr Strecken. Da wird nur noch über quasi so Bullet Points von der Packung hinten wird dann irgendwie noch Innovation reingebracht. Aber sowas Wirkliches passiert da eigentlich nicht mehr. Und es ist immer das Gleiche. Ja, du fängst halt mit langsamen Autos an, erspielst dir dann die etwas schnelleren Autos, dann fährst du wieder Rennen, dann kriegst du Punkte und kannst dir dann die noch besseren Autos erspielen. Das ist immer so diese gleiche Karriere, die irgendwie, also das muss doch irgendwann mal langweilen. Oder beziehungsweise mich langweilt es eigentlich schon.
Ja, ich fand auch bei DTM damals sehr geil, dass man so viele unterschiedliche Autotypen auch hatte, dass man dann auch mal mit einem Monster Truck gefahren ist oder mit irgendwelchen anderen Klassen. Und das gab es jetzt zwar in Grid Motorstorm, ich will immer Motorstorm sagen, Motorsport. So ein Ansätzen, aber auch so unattraktiv verpackt. Also so, dass man im Prinzip nicht Lust hat, das alles irgendwie zu erforschen. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen. Also auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, was kann man da noch großartig innovativer machen, weil so ein Rennspiel ist ja an sich auch ein sehr, sehr technisches Produkt. Also sehr viel stärker als andere Spiele überhaupt. Also es ist ja sehr ähnlich wie mit Sportspielen. Da geht es ja darum, das so realistisch wie möglich darzustellen. Und gerade bei Rennspielen erst recht. Also da muss ja alles irgendwie noch echter aussehen, noch realistischer. Was ja auch cool ist, was wir auch alle befürworten. Das ist ein Genre, da bietet sich das an. Und vielleicht konzentriert sich die Innovation dann auch eher so auf diese technischen Bereiche. Jetzt würde ich hier bei Drive Club nicht unbedingt die Autos sagen, weil die sahen auch schon bei Forza grandios. Also es ist vielleicht hier dann eher so die Landschaften. Vielleicht entwickelt sich das so Stück für Stück dann irgendwie weiter. Aber es stimmt. Also irgendwie so etwas, wo man sagt, boah, geil, jetzt habe ich wieder Bock, in so eine Rennsimulation einzusteigen. Das fehlt tatsächlich ein bisschen. Schade eigentlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ich wüsste, was man da irgendwie als tolle Information reinbringen könnte, dann würde ich würde ich nicht hier sitzen und Podcast machen, sondern würde ich jetzt Spiele entwickeln.
Ja, aber es gab also die Idee mit der Geschichte, ich fand das, wie gesagt, bei diesen beiden, dieses, mir fällt dieser Ridge Racer Ableger nicht ein, aber es war im Prinzip dasselbe in Grün. Das hatte noch irgendwie so ein System, dass du Gegner während des Rennens einschüchtern konntest. Es war sehr cheesy implementiert, aber die Idee war cool, dass wenn du dann jemand in einem Windschatten von jemandem gefahren bist, der wurde dann nervös und dann konnte man sehen, wann der nervös wurde, wann der Fehler macht, Fahrfehler und so. Und das sind coole Sachen eigentlich. Also sowas würde ich gerne öfter sehen. Bin mir sicher, das wurde mal von anderen Entwicklern auch so ausprobiert, aber so einen großen, hochproduzierten Produkt wie jetzt zum Beispiel Drive Club, das würde ich echt gerne sehen. Aber ehrlich gesagt, Evolution Studios, ich habe ja vorhin schon gesagt, Motorstorm finde ich großartig. Ich wünsche mir jetzt wirklich, dass sie sagen, na, Drive Club, das ist mal ganz nett. Aber wir wollen eigentlich Motorstorm Apocalypse 2 mit dieser Grafik-Engine machen. Weil die Landschaften sehen wirklich sensationell, also wirklich sehr schön aus. Stellenweise wirklich extrem toll beleuchtet, wunderschön gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie das jetzt für ein neues Motorstorm nehmen würden zum Beispiel, dann geht so ein kleiner Traum in Erfüllung. Oh.
Motorstorm, ja, Apocalypse ich, also ich bin 2. mit dieser Motorstorm-Serie nie wirklich warm geworden, deswegen.
Das ist ja absolut skandalös.
Das stimmt, ja. Gut, ja, was kann man denn über Drive Club irgendwie sagen? Also, ja, wer halt wirklich so Autoporn mag und nur eine PS4 hat, da kann man sich's schon mal anschauen, weil es gibt ja aktuell irgendwie nichts Vergleichbares auf der PS4. Wenn man die Wahl hat, würde ich jetzt einfach mal blind, ohne es selber gespielt zu haben, sagen, dass wohl Forza dann doch noch die bessere Wahl ist, wenn man wirklich die Wahl hat zwischen Xbox One und PS4 spielen.
Also ich gehe davon aus, dass relativ viele PlayStation-Besitzer, die jetzt hier auch zuhören, wahrscheinlich das Plus-Programm haben. Und ich denke mal, wenn das im Plus rauskommt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das kostenlos für die, ne? Oder?
Ja, es ist genau. Also wenn du Plus bist, dann kriegst du es kostenlos. Dann darfst du auch alles, was da drin ist, mehr oder weniger nach Gusto, so lange wie du möchtest, ausprobieren. Mhm. Es ist halt schon eine größere Demo. Es sind, glaube ich, irgendwie dann doch irgendwie eine Dutzend Autos und eine Handvoll Strecken und so. Aber ist auf jeden Fall, stimmt, der richtige Tipp, halt zu sagen, hey, wenn das für Plus rauskommt, dann guckt man sich halt da mal an, ob einem irgendwie das Fahrgefühl und alles taugt.
Genau.
Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man dann das Upgrade.
Also, wenn ihr wisst, wovon was ich da gesprochen habe, diesem Flow, dieses Gefühl, durch diese Landschaften zu pacen, wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, ich kann es auch nicht besser beschreiben, aber dieses dieses Gefühl, durch diese Landschaften zu fahren, das so in sich aufzufassen, dann würde ich schon sagen, guckt mal rein. Ansonsten PS Plus, weil es ist wie bei vielen Rennspielen so, manchmal ist es halt wirklich auch so eine Fahrgefühlsache. Weil ich bin mir sicher, während wir jetzt hier das Fahrgefühl kritisieren, dieses Honighafte auf den Straßen, kann sein, dass andere dann sagen, nee, das ist genau das, was ich will. Weil ich das hasse, dass die Autos ausbrechen. Und weil ich hasse irgendwie, dass ich immer so ausgebremst werde. Kann sein, dass es genau für die Leute jetzt gemacht ist. Es ist aber insgesamt halt einfach ein kompetentes Rennspiel. Es ist nicht schlecht oder so, trotz Serverprobleme. Also es macht auf gar keinen Fall irgendwie was großartig falsch. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein Terrain, wo man dann selber entscheiden muss, ob das seinen eigenen Geschmack trifft oder nicht.
Gut, und für mich bleibt nur, so absurd es klingt, zurück zu Forza 3 und Fujimi Kaido.
Ja. Es sei denn, sie machen jetzt doch ein Raketenwerfer-Add-on da rein.
Flugzeuge.
Alles klar. Dann Daniel, dann haben wir es, ne?
Ja, haben wir zusammengefasst.
Alles gut. Klar. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Danke, ciao.
Bis dann, tschüss.